On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 75. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Die Woche war noch anstrengender als die Zeit zuvor, denn nicht nur stand weiterhin natürlich der Wintersport an. Da standen ja jetzt auch die letzten Wettkämpfe vor der Weihnachtspause an. Und zudem die erste Woche der World Darts Championship, der Darts-WM. Viele Highlights, nicht nur im Darts, sondern auch im Wintersport und generell im Sport diese Woche wieder. Und das alles werde ich natürlich wieder mit David auseinandernehmen. Servus.
Moin moin. Ja, Wintersport ist natürlich wieder auf dem Programm. Fußball hatte diesmal einen etwas höheren Stellenwert. Wir haben zwei Bundesliga-Spieltage, die wir am Ende dieser Folge besprechen werden. Wir haben die NFL, wir haben Snooker, wir haben unter anderem die Damen-Handball-WM, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Und Darts hast du schon erwähnt. Damit fangen wir vielleicht gleich an. Vielleicht kannst du so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was bisher passiert ist, weil ebenso wie der Athlet der Woche wird das Geschehen in dem Ali Pally in London in einer Sonderepisode behandelt. Und da kannst du vielleicht so ein paar Stichworte geben, was uns da erwarten wird.
Ja, genau. Also wir haben jetzt auf jeden Fall vor, zur Darts-WM nochmal jetzt zur Hälfte der Erstrunden- und Zweitrundenspiele eine Folge zu machen. Am 24. wird auf jeden Fall vormittags noch eine Folge kommen zum Rest der ersten und zweiten Runde. Und ja, dann werden wir auch noch ein paar Updates machen zu den restlichen Turnierrunden definitiv. Da werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Bisher kann man sagen, die Favoriten setzen sich in Runde 2 durch, auch wenn teils sehr durchwachsen. Ein Van Gerven, Gervin Price und Peter Red spielten längst nicht ihr bestes Spiel, brachten sich dennoch sehr souverän durch diese zweite Runde. Und gestern Abend gewann Johnny Clayton in einem sehr hervorragenden Spiel auch und erreicht die dritte Runde. Aus deutscher Sicht da gibt es einen vielleicht in der Deutlichkeit überraschenden Sieger gestern Abend. Da werden wir dann noch drauf kommen. Und Fabian Schmutzler zeigt ein sehr beeindruckendes Debüt in meinen Augen. Genau, das ist vielleicht so grundsätzlich. Und es gab bereits zwei Nein-Data. Das ist, glaube ich, noch nie bei der Weltmeisterschaft passiert. Und ich habe das Gefühl, das wird nicht der letzte sein. Also diese Weltmeisterschaft wird auf vielen Ebenen geschichtsträchtig.
Absolut, so ist es. Darauf werden wir dann, wie gesagt, nochmal in einer Sonderepisode eingehen. Alles Weitere, was ihr so wissen müsst, könnt ihr unter anderem bei Twitter und bei Instagram verfolgen, @onthepitch_pod. Und ich würde sagen, jetzt starten wir direkt ein in die Geschehnisse der Sportwoche. Und zwar gab es gestern Abend im traditionellen Kurhaus in Baden-Baden die Verleihung des Preises für die deutsche Sportlerin, deutschen Sportler des Jahres, Mannschaft des Jahres und so weiter und so fort. Da möchten wir doch unbedingt drauf eingehen. Ich habe Benny mal die Liste so ein bisschen rübergeschickt. Ich würde sagen, wir beginnen mit den Damen der Schöpfung. Und zwar hat sich da wenig überraschend Malaika Mihambo durchgesetzt mit deutlichem Vorsprung. Gewinnt die Weitsprung-Olympiasiegerin vor Aline Rotter-Focken aus dem Ringen und Ricarda Funk im Kanuslalom. Die kommt ja unter anderem aus der Gegend des Ahrtals, wo ja im Sommer so schlimme Hochwasser waren. Und da das hat die Geschichte nochmal zusätzlich so ein bisschen emotionalisiert. Und vielleicht die weiteren Platzierungen kann euch ja Benny vortragen.
Also Malaika Mihambo gewinnt das Ding sehr deutlich vor Aline Rotter-Focken, fast das Doppelte an Punkten. Und grundsätzlich, klar, Olympiasieg verteidigt, das muss man erstmal hinbekommen. Die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Berndl wird hier Vierte, Lisa Brennauer aus dem Radsport wird Fünfte, Isabel Wert, noch eine Dressurreiterin auf Rang 6 und ansonsten Vielseitigkeitsreiten Julia Krajewski auf 7, Sarah Köhler, Emma Hinze und die Roderin Nathalie Geisenberger vollenden die Top 10.
Genau so ist es. Malaika Mihambo nicht mit Verteidigung des Olympiatitels, sondern die Weltmeisterin gewinnt auch bei Olympia, so muss es sein. Sportler des Jahres ist Sascha Zverev. Das war fast schon zu erwarten. Gerade nach den ATP Finals hatten sich schon viele darauf festgelegt. Alexander Zverev gewinnt also, bekommt von seinem Bruder Misha den Pokal überreicht. Florian Welbrock, der Langstreckenschwimmer, wird Zweiter. Und Karl Geiger sichert sich als Skispringer den dritten Platz.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, auf Zverev haben wir uns ja schon vor ein paar Wochen geeinigt, dass an ihm kein Vorbeikommen ist hier, wenn es um Platz 1 geht. Und das sah die Jury ähnlich. Die Punktzahlen sagen auch eine klare Worte, denn er ist ja fast 600 Punkte vor Welbrock, dem Schwimmer. Kyle Geiger, müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Gewinnt nicht nur die Skiflug-WM, wird auch Weltmeister. Ja, was soll man dazu noch groß sagen, ne? Dimitri Ovtcharov wird da Vierter. Boris Herrmann, der Segler, auf Rang 5. Timo Boll, auch im Alter. Hört es nicht auf. Top 6, hat auch ein tolles Interview gegeben, fand ich sehr unterhaltsam. Frank Stäbler, Markus Rehm, Lukas Dauser und Johannes Vetter dann, der Leichtathlet, auf Rang 10.
Obwohl er bei Olympia ausgeschieden ist, Johannes Vetter, und da hat man ihn so ein bisschen zugute geheißen, dass er ja wahnsinnig viele 90-Meter-Würfe im Speerwurf dieses Jahr hingezaubert hat. Deswegen vielleicht das, was ihm dann trotzdem noch den Platz 10 in dieser Liste einbringt. Starke Leistung. Wir kommen zur Mannschaft des Jahres und ja, Wahnsinn, im Velodrom von Tokio waren da die Bahnradvierer der Damen, mehrere Weltrekorde aufgestellt im Oval, dahinter die Dressur-Equipe und die Tischtennis-Herren, die sich ja in Tokio auch hervorragend geschlagen haben. Wer dahinter folgt, ist ja, fast aus Wintersportsicht wenig überraschend, aber so ein oder andere Überraschung ist dabei und ich glaube, nächstes Jahr könnte es sogar ähnlich aussehen.
Das glaube ich auch, weil gerade mit Rang 5 waren wir uns ja schon vor der Folge nicht so ganz einig, warum denn nur Rang 5 für das Bob-Team um Francesco Friedrich, die jetzt nun mehr als einem Jahr unbesiegt sind, sind hier wirklich deutlich hinter den Top 3. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber Platz 4 und 5 mit dem Skisprungteam der Männer und dem Bob-Team um Francesco Friedrich definitiv verdient auch unter den Top 5 dabei. Ansonsten die SC Magdeburg auf Rang 6, der Kajak-Vierer auf 500 Metern der Männer auf Rang 7. Ja, die Männer des FC Bayern München auf Rang 8. Der Deutschland-Achter im Rudern auf Rang 9. Und das Skisprung-Mix-Team konnte ja letzten Winter auch sehr gut überzeugen, hier auf Rang 10.
Aber es ist doch absolut herrlich, dass wir einfach zwei Skisprung-Teams da drin haben.
Ja,
Des Weiteren wurde noch der Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport vergeben. Das ging an Ronald Raue, der Kanute, der inzwischen zurückgetreten ist. Trainerin bzw. Trainer des Jahres ist die Bundestrainerin im Rudern und Jörg Roskopf, der Bundestrainer im Tischtennis. Das hat Benni genauso gefreut, weil der hat direkt hinter seinem Mikrofon einen von Jörg Roskopf signierten Tischtennisschläger liegen, weiß ich. Hat er zumindest gestern Abend ganz stolz in die Kamera gezeigt.
Ja, definitiv. Also, was soll ich dazu sagen? Ich freue mich einfach, so einen Schläger hier haben zu dürfen und ja klar, ein riesen Idol von meinem Vater auch gewesen und dementsprechend auch eine tolle Auszeichnung.
Unser nächster Themenblock ist die Handball-WM der Damen. Wir haben euch ja schon gesagt, dass die Deutschen leider gegen Spanien im Viertelfinale ausgeschieden sind. Die sind aber auch nicht Weltmeister geworden. Benni kann uns verraten, welches Team am Ende den Sieg holen konnte gegen den Olympiasieger.
Ganz genau, denn Norwegen setzte sich im Finale letzten Endes gegen die Französinnen durch, relativ deutlich, überraschend deutlich eigentlich, mit 29-22, während nach der Halbzeit da noch ein 12-16 stand. Also gab es auch einen Turnaround schon nach der Halbzeit dann. Der letzte Weltmeistertitel der Damen ist auch schon 6 Jahre her, 2015 war nämlich der letzte. Und sie holten damit ihren 4. Titel. Spanien geht im Halbfinale raus gegen,
haben sich gegen Dänemark die Bronzemedaille gesichert.
Und andersrum, im Viertelfinale scheiterte
Dänemark hat Bronze gewonnen und Spanien hat verloren, so rum.
Genau, und im Viertelfinale scheiterten die deutschen Damen dann gegen Spanien relativ deutlich. Also immerhin die Endrunde erreicht, aber viel weiter ging es leider nicht.
Alles ein bisschen wuselig heute. Ich glaube, die langen Darts-Nächte machen uns langsam zu schaffen. Aber wir gehen weiter in Richtung NFL. Das steht als nächstes auf unserem Plan, aber ich habe mich schon wieder selbst belogen, weil wir noch auf die Handball-Bundesliga zu sprechen kommen, weil da gab es hessische Sensationssiege. Es läuft heute, ich merke das schon. Unfassbar erfreulich aus hessischer Sicht. Die MT Melsungen gewinnt gegen HC Erlangen und die HSG Wetzlar gewinnt gegen den großen THW Kiel, der da so ein bisschen einen Rückschlag im Vergleich zum SC Magdeburg erhält, die dieses Wochenende immer noch also ein Spiel weniger haben, aber trotzdem auch gespielt haben, 24-27 gewonnen gegen den Bergischen HC. Das lief so ein bisschen nebenher gestern, während Skispringen und Darts.
Ja, ganz genau und sehr erfreulich, denn beide Teams hängen sich da jetzt an die Top 4 ran, also an die internationalen Plätze um Magdeburg, Berlin, Kiel und Flensburg. Und zwei Spieltage sind ja noch, jetzt einen Spieltag unter der Woche und dann noch am zweiten Weihnachtsfeiertag, beziehungsweise am 27. Wird das dann beendet, die Hinrunde. Und ich denke, Stand jetzt können beide hessische Teams sehr zufrieden sein. Magdeburg bleibt weiter makellos, gewinnt diesmal gegen den Bergischen HC 27-24. Das sind in letzter Zeit jetzt auch keine Glanzsiege mehr, aber sie holen ja dennoch die Siege. Und wie gesagt, es bleibt dabei, die Chance besteht, dass man hier ohne Punktverlust aus der Hinrunde rausgeht.
Richtig und wichtig, würde Benni jetzt dazu sagen. Aber das sieht sehr danach aus, als ob die Missionmeisterschaft weiter im besten Wege ist da in Sachsen-Anhalt. Wir kommen jetzt aber wirklich zur NFL. Da gab es einige Besonderheiten, und zwar hat unter anderem Tom Brady das erste Mal ein Heimspiel zu Null verloren und keinen einzigen Punkt gemacht, Benni.
Ja, ganz genau. Und das war auch zudem noch ein sehr punktearmes Spiel, denn die Saints gewinnen in Tampa Bay mit 9-0. Und da gibt es auch so ein schönes Video, wo Tom Brady, ich glaube, die Taktiktafel einfach in die Ecke wirft mit viel Frust. Ja, das tat natürlich sehr weh, vor allem, weil die Buccaneers bisher eigentlich eine sehr gute Saison spielen, führen ja auch die NFC South weiter deutlich vor den Saints an, aber die Niederlage war definitiv verhinderbar.
Genau, weil die Cardinals verloren haben, konnten die Buccaneers auch keinen Platz gut machen. Durch diese bittere Niederlage dagegen konnten die Green Bay Packers als erstes Team das Playoff-Ticket ziehen. Die haben ganz knapp gewonnen gegen die Ravens mit 30-31. Ansonsten erwähnenswert ist, dass die Patriots verloren haben, 27-17 gegen die Colts. Die Dolphins haben gegen die Jets gewonnen, 31-24. Die Cardinals, wie gesagt, verloren gegen die Detroiter Schlusslicht mit 30-12. Die Steelers haben gewonnen, Benny, gegen Titans 19-13. Sonst erwähnenswert, denke ich, haben wir die größten Schlagzeilen abgeklappert, was die NFL angeht. Und so langsam merkt man wirklich jetzt, wo die ersten Tickets vergeben werden, dass die Playoffs gar nicht mehr so weit weg sind.
Ja, genau. Und so ein paar Tabellen sind natürlich auch noch sehr offen, während Green Bay da in der NFC North natürlich da voranmarschiert vor den Vikings. Aber sonst gerade, wenn man jetzt zum Beispiel auf die AFC South guckt, da ist noch alles sehr nah beieinander. 1 und 2 sind da nah beieinander. Und AFC North, da hat wirklich noch jeder die Chance. Also Steelers ist da Vierter mit, ich glaube, 6 Siegen, 6 Unentschieden, einer Niederlage. Und die davor sind, haben, glaube ich, jeweils einen Sieg mehr. Und Browns haben sogar noch ein Spiel weniger. Mal sehen, was da so passiert, aber da haben auf jeden Fall noch einige Teams die Chance auf die Playoffs.
Außerdem hat der vierte deutsche Spieler einen Touchdown erzielt. Amon-Ra St. Brown hat für die Lions einen Touchdown-Punkt gehabt und ist somit in einer Galerie mit, ich kann keine Namen aussprechen, das ist schrecklich, Markus Kuhn, Jacob Johnson und Equanimous Johnson. Steinigt mich bitte, es war absolut schlecht, aber ich wollte es zumindest erwähnt haben.
Ja, und das zeigt ja auch, dass die Breite des American Football Deutschlands immer weiter und besser wird vor allem. Und ich denke, da können wir uns auf einiges einstellen, was in den nächsten Jahren vielleicht noch von einigen Deutschen auch in der NFL gezeigt werden kann.
Genau, dazu kommt noch, dass der Markt weiter wächst. Mehr Spiele, ein Spiel bald in München. Vielleicht, wer weiß, das ist so ein bisschen gerade rumorend, dass es der deutsche Spielort werden könnte. Als nächstes Thema begleitet uns Snooker. Da hat sich Rolf Kalb schon in die Weihnachtspause verabschiedet und Ronnie O'Sullivan hat einen großen Sieg gelandet. Hat lange Zeit nicht mehr ganz so viel gewonnen, aber er hat jetzt wieder zugeschlagen, Benny.
Ja, ganz genau. Das war übrigens der erste Triumph bei einem Turnier seit der WM 2020, also seit gut Anfang von Corona eigentlich. Er besiegt hier den Australier Neil Robertson in dem Finale wirklich sehr eng mit 10-8. Es war insgesamt der 38. Sieg in einem Weltranglistenturnier, also das 38. Turnier, was er letztendlich gewinnen konnte. Und nur nochmal in Monaten, das ist jetzt eine 16-monatige Durchdurststrecke, die er damit beendet. Und es ist immer noch mit ihm zu rechnen. Also man hat jetzt immer so das Gefühl gehabt, okay, die großen Zeiten des Ronnie O'Sullivan sind vorbei, aber es ist weiter mit ihm zu rechnen, auch wenn es um Majors und um TV-Turniere geht. Und das macht es doch auch zu einer tollen Mischung, gerade wenn man jetzt Luca Brissell sieht, den Belgier und noch weitere junge Chinesen, unter anderem zum Beispiel, die da vorne in die Weltspitze jetzt kommen. Trotzdem, die souveränen Routiniers, die bleiben standhaft und es ist ein toller Fight, den die sich da geben, diese junge Generation und die erfahrene Generation.
Eine tolle Analogie zum Darts, die man da herstellen kann. Wie gesagt, dann in unserer Sonderfolge zu hören. Wir machen jetzt eine kleine Unterbrechung, hoffen, dass wir im zweiten Viertel so ein bisschen ja, besser körperlich und geistig wach sind, sodass wir hier verbal gut reinstarten in den Wintersportblock, der euch gleich erwartet. Da sind einige Ereignisse erwähnenswert. Nach der Unterbrechung, wie gesagt, geht es weiter mit dem Wintersport, danach der Fußball. Bis gleich.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersportblock. Wie schon gewohnt, sind wir zu Beginn im Eiskanal und bevor Bob und Rodeln ansteht, widmen wir uns den Skeletonis und sind wieder einmal in Altenberg, wo, ja, zwei Deutsche auf dem Podium stehen bei den Herren. Martin Stukurs vor Axel Jung und Christopher Grother, die auch weiterhin den Weltcup anführen, allerdings in genau umgedrehter Reihenfolge. Dahinter Tretjakov, der Russe, Alex Gassner, der andere Deutsche auf Platz 10. Also wieder einmal sehr, sehr erfreulich.
Ja, genau. Und die Top 4 sind ebenfalls die Top 4 im Gesamtweltcup. Also das bildet eigentlich regelmäßig auch den aktuellen Stand ganz gut wieder.
Bei den Damen sieht es auch ganz erfreulich aus. Tina Herrmann konnte einen Weltcupsieg feiern. Hanna Neise wurde 7. Jacqueline Lölling 13. Und die Gesamtweltcup-führende Kimberly Boos, muss ich gerade mal suchen, im Tableau Platz 10. Elena Nikitina, die ja auch schon ein Weltcuprennen gewonnen hatte, nur auf Platz 6. Das heißt, Tina Herrmann macht weiterhin bodengut im Gesamtweltcup.
Ja, ganz genau. Das sind ganz wichtige Punkte. Natürlich, gerade wenn Kimberly Boos ausfällt, muss Tina Herrmann da sein, um im Gesamtweltcup weiter die Chance zu haben. Und jetzt sind es auch nur noch, glaube ich, 17 Weltcup-Punkte auf Boos. Also da ist alles eng vorne da, und deutlich spannender als auch bei den Herren.
Genau, dann gehen wir weiterhin in Altenberg zum Bobsport über. Da haben wir zu Beginn den Monobob der Damen. Laura Nolte auf Platz 4, Kim Kalicki auf Platz 5, Mariama Jamanka auf Platz 7. Also im Monobob kommen die drei Damen so ein bisschen näher zusammen. Es ist aber immer noch nicht ihre Lieblingsdisziplin. Laura Nolte kann man da so ein bisschen ausklammern, aber wer weiß, wohin der Weg dann noch geht. Dafür geht der Sieg zweimal nach Kanada. Beziehungsweise ein Doppelsieg für Kanada.
Ja, ganz genau, aber wir können ja jetzt schon direkt zum nächsten gehen, denn es lief ja beim nächsten direkt wieder besser. Also.
Ja, genau so ist es. Zweierbob der Damen, wieder einmal ein Doppelpodium für die Deutschen und zwar nicht nur Doppelpodium, sondern Doppelsieg. Kim Kalicki vor Mariama Jamanka und Kaylee Humphries, Elena Myers-Taylor auf Platz 4, dahinter Makarova und Laura Nolte, die sich den 6. Platz sichert. Also ja, da kann man jedes Zweifeln aus dem Monobob-Wettbewerb wieder gut machen. Ein sehr, sehr schönes Ergebnis, was sich ja auch bei den Herren widerspiegelt.
Ja, definitiv. Und was natürlich das noch spannender macht, ist, dass Nolte so ein bisschen federn lassen musste nach dem Wettbewerb und Kalicki und Jamanka im Gesamtweltcup auf 2 und 3 dann natürlich jetzt auch ein Stückchen was aufholen. Also da bleibt es spannend und die Deutschen sichern sich weiterhin die Top-3-Plätze im Gesamtweltcup.
Genau so ist es. Ähnlich sieht es bei den Herren im Zweierbob auch aus. Da haben wir Christoph Hafer auf Platz 5 im Gesamtweltcup, Johannes Lochner auf Platz 2, der dieses Wochenende ja so ein bisschen im Zweierbob einen Rückschlag erlitten hat. Platz 10 nur, dafür Christoph Hafer auf 2 und Francesco Friedrich sichert sich, wer hätte es gedacht, einen Weltcupsieg und baut damit weiterhin die Führung im Gesamtweltcup aus, hat jetzt mit 9 Siegen 900 Punkte und ist weiterhin ungeschlagen. Das sieht im Viererbob übrigens genauso aus. Da siegte er vor Justin Cripps aus Kanada und Gajtukevic aus Russland. Das hatte ich letzten Wochen auch schon mal flüssiger. Christoph Hafer wird hier 9. und ja, Francesco Friedrich weiterhin unbesiegt.
Ja, also wie gesagt, also für mich definitiv im Team vielleicht sogar, ja, unter den Top 3 für den Sportler des Jahres, aber wir haben hier leider nichts zu sagen.
Dann macht er das halt noch ein Jahr und dann macht er das nächste.
Einfach zwei Jahre
ungeschlagen. Ihr habt das zuerst gehört. Richtig. So wird es nämlich gemacht. Wir kommen zum Rodeln. Da hatten wir tatsächlich Corona-Ausfälle und zwar von Felix Loch und Diana Eidberger. Unterdessen haben sich Tobi Alt und Nathalie Geisenberger, was Peking angeht, sehr, sehr kritisch geäußert. Nathalie Geisenberger überlegt sogar, ob das wert ist, die Zustände, die sie da jetzt bei den Testwettkämpfen erlebt haben, ob man sich das überhaupt antut. Das würde auf der einen Seite natürlich heißen, dass große Namen nicht dabei sind, auf der anderen Seite muss man einfach so blöd sagen, dass es den Kampf um die 3 Startplätze erleichtern würde. Gerade jetzt im Sinne von Eidberger, die hat jetzt den Weltcup in Igels verpasst, wenn Geisenberger nicht hinfährt. Also da sind noch einiges an Diskussionen ausstehend. Da werden wir natürlich begleiten, wie das weitergeht, aber wir schauen auch auf Sportliche, dafür sind wir ja da. Und beginnen, würde ich sagen, mit den Herreneinsitzern, weil die waren auch zuerst dran.
Ja, und da bleibt es auch wirklich parallel zum Gesamtweltcup exakt das gleiche. Johannes Ludwig baut den Vorsprung im Gesamtweltcup aus, gewinnt vor Wolfgang Kindl, dem Österreicher, und Dominik Fischnaller. Und damit bleibt der Zwischenstand zwischen 1 und 2 und 3 im Gesamtweltcup bestehen. Weitere deutsche Platzierung, Chris Eisler auf Rang 12. Und wie gesagt, Felix Loch ja leider nicht dabei. Moritz Bollmann ist noch dabei gewesen auf Rang 27. Und Max Langenhahn konnte leider die Bahn nicht vollenden.
Auf Rang 32. Der ist gestürzt. Ja, und konnte im zweiten Durchgang sozusagen dann nicht mehr überzeugen. Im Doppelsitzer, der auch am Samstag ausgetragen wurde, hatten wir Österreich vor Lettland und Italien. Tobi Wendl und Tobi Alt wurden Vierte auf der Olympiabahn in Innsbruck. Goike und Gamm auf Platz 12. Eggert Beneken auf 13. Das da die deutschen Platzierungen. Bei dem Einsitzer der Damen, haben wir eben schon erwähnt, gab es ein bisschen personelle Veränderungen. Julia Taubitz vor Madeleine Elge aus Österreich und Geisenberger auf 3 und Anna Berreiter auf 4 komplettieren hier das dennoch gute, hervorragende und fast aber trotzdem zu erwartende deutsche Mannschaftsergebnis.
Genau, und Nathalie Geisenberger hat sich jetzt auch wieder im Gesamtweltcup an die Top 3 angenähert, hat jetzt wieder ein schönes Podium feiern können. Julia Taubitz natürlich weiterhin relativ deutlich vor Madeleine Egle und dennoch denke ich, geht da noch einiges, auch für Madeleine Egle, die ja auch konstant gute Leistungen nach vorne zeigt, als einzige vielleicht neben Taubitz, Geisenberger und Berreiter bisher.
Genau, dann hatten wir noch 3 Sprintwettbewerbe. Das ist immer das, wo die Startzeit so ein bisschen rausgerechnet wird, wo die Stoppuhr dann erst später losläuft. Wolfgang Kindl gewinnt vor Jonas Müller und Johannes Ludwig bei den Herren, also hier Platz 3 für die Deutschen und Chris Eisler wird 6. Wie sieht das denn bei den Doppelsitzern aus, Benni?
Da lass mich mal kurz gucken. Eggert Beneken konnte das endlich mal für sich entscheiden hier nach dem schwachen Start. Jetzt hier der Sieg vor Schicks und Stoikoller. Wendel Alt wieder auf Rang 4. Zweimal die Holzmedaille an diesem Wochenende. Aber dennoch zeigt das natürlich auch die Konstanz aus deutscher Sicht. Und Team Goyeke und Gamm leider nur 14.
Bei den Damen, die waren natürlich auch am Start, gab es ja ein ähnliches Ergebnis, nur dass diesmal Madeleine Egle das beste Ergebnis für sich sichern konnte. Sie gewann den Weltcup vor 3 Deutschen, Julia Taubitz, Anna Berreiter und Nathalie Geisenberger. Also auch hier alles nach Plan. Und da geht es natürlich jetzt auch nächstes Jahr weiter, unter anderem noch auf dem Plan Oberhof, Winterberg und Sigulda, bevor es dann zwischen St. Moritz dann in Richtung Olympia geht. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf und sind gespannt, auf welchen Umständen das jetzt stattfindet und wer da mitfährt und wer nicht. Also das wird uns alle noch begleiten. Wir kommen rüber zum Ski Alpin. Da sind noch nicht alle Wettbewerbe vorbei. Wir haben noch Riesenslalom und Slalom unter der Woche in Alta Badia, Courchevel und Madonna di Campiglio, bevor es dann nächste Woche mit Lienz und Bormio weitergeht. Stattdessen hatten wir aber schon trotzdem Wettbewerbe am Wochenende, unter anderem in Gröden. Traditionell Speedwettbewerbe, bevor es dann nach Alta Badia zum Riesenslalom geht. Und da beginnen wir mit dem Super-G der Herren. Da hat der Norweger Alexander Amod Kilde den Sieg für sich entscheiden können vor Matthias Meyer aus Österreich und Vincent Griechmeier aus Österreich, Beat Beatfeutz, wie wir ihn hier nennen, auf Platz 4. Stefan Rogetin aus der Schweiz, ein Name, den man sonst nicht so oft da vorne liest, Platz 5. Dominik Paras 6. Die deutschen Platzierungen, Beppi Ferstl auf der 11. Simon Jocher auf der 15. Andi Sander 18. Romuald Baumann 20. Also ich finde doch durchaus ein starkes Mannschaftsergebnis. Dominik Schweiger leider nicht ins Ziel gekommen.
Ja, vor allem, wenn man, normalerweise erwartet man dann ja auch eher einen Romuald Baumann oder einen Andi Sander dann gerade im Super-G oder in den Speed-Disziplinen weiter vorne als ein Josef Ferstl. Aber dass der jetzt hier in Richtung eines Top-10-Platzes fahren konnte, zeigt doch auch, dass es da auch mit der Formkurve nach oben geht. Ebenso Simon Jocher mit dem tollen 15. Platz. Also bei den Herren ist die Breite deutlich zuversichtlicher anzuschauen als bei den Damen bisher in meinen Augen.
Genau, und auf die kommen wir jetzt auch zu sprechen. Da steht als nächstes auf der Tagesordnung die Abfahrt. Man merkt so ein bisschen, dass Sofia Gocha jetzt, bevor um den Jahreswechsel ja eher Technikdisziplinen ausgetragen werden, den Vorsprung im Gesamtweltcup auf Michaela Schifflin so ein bisschen ausbaut. Sichert sich den Weltcupsieg in Val d'Isère auf der Abfahrt vor Breezy Johnson aus den USA und Miriam Puchen aus Österreich. Corinne Suter wird Sechste und die deutschen Platzierungen sind quasi fast nicht vorhanden. Platz 39 für Kira Weidle mit fast 4,5 Sekunden Rückstand. Das war es dann aber auch schon. Und mehr ist da leider aus deutscher Sicht im Moment nicht zu wollen. Es sieht bei den Herren, wie gesagt, besser aus. Da hatten wir natürlich auch eine Abfahrt in Gröden auf der legendären SAS Long. Bryce Bennett aus den USA gewinnt dort, ich glaube, seinen ersten Weltcupsieg, bin ich mir gerade nicht sicher. Ottmar Striedinger auf Platz 2, Nils Hintermann aus der Schweiz auf Platz 3 und ein wieder sehr, sehr gutes deutsches Mannschaftsergebnis. Simon Jocher 8, Josef Ferstl 9. Dazwischen Max Franz aus Österreich und Andi Sander wird 11. Robert Baumann 18. Dominik Schweiger 30. Also ein noch besseres Ergebnis als im Super-G.
Ja, genau, alle in den Top 20. Außerdem ja auch ein tolles, gemischtes Podium, was man so auch relativ selten bisher gesehen hat. Genau, Bryce Bennett mit seinem ersten Weltcupsieg, glaube ich, auch. Und endlich in die Top 10 für Simon Jocher und Josef Ferstl. Also da geht bestimmt in dieser Saison auch noch das ein oder andere nach vorn.
Genau, dann hatten wir gestern noch einen Riesenslalom in Alta Badia, das wird ja traditionell direkt daran angehangen. Wir hatten keinen deutschen Herren im zweiten Lauf, dafür einen Weltcupsieg von Henrik Christoffersen vor Marco Odermatt und Manuel Feller. Marco Odermatt weiterhin mit Führung im Gesamtweltcup, aber da steht ja wie gesagt dieser Tage noch ein Rennen an und zwar noch ein Riesenslalom, genau, wenn mich die Live-Ticker-Seite auch wieder zurückschicken würde, wäre das ganz nett. Und ein Super-G der Damen gab es ebenfalls gestern, bevor auch die in Courchevel noch einen Riesenslalom fahren und auch hier siegreich. Sofia Gocha voran mit Mo Winkel und Elena Cortoni, Federica Brignone auf der 4 und Michaela Schifflin verliert nicht ganz so viel an Boden, die sich vorgenommen hat, bei Olympia ja bei allen Disziplinen zu starten. Kira Weidle deutlich besser als beim ersten Wettbewerb des Wochenendes, diesmal auf Rang 16.
Ja, genau. Also Kira Weidle noch nicht so ganz von der Form drin. Wir hoffen mal, dass das sich noch so ein bisschen einpendelt, weil gerade eben in den Speed-Disziplinen sind wir bei den Damen nicht gut aufgestellt, muss man auch einfach mal so sagen und so aussprechen. Und Sofia Gocha, das Maß der Dinge, muss man wirklich sagen, die gewinnt hier in den letzten 3 Wochen wirklich jede Speed-Disziplin und entscheidet sie für sich. Muss man erstmal hinbekommen. Und Michaela Schifflin mit einem, ich würde sagen, sehr zufriedenstellenden 5. Platz in ihrer kleinen Schwäche. Und kann sich damit natürlich auch im Gesamtweltcup an Gocha zumindest festhalten.
Genau, und auch da ist der Kampf hier nicht zu Ende. Petra Vlova wittert auf Platz 3 noch Chancen und da ist alles drin. Die Saison ist noch jung, gerade bei den Alpinen, da steht noch einiges an. So, denn alles stattfindet, Daumen sind gedrückt. Und dann gehen wir rüber zum Biathlon, bevor wir dann nach der Unterbrechung mit dem nordischen Skisport weitermachen. Da sind die Biathletinnen und Biathleten natürlich auch am Start, weil sie Langlauf betreiben, aber ihr wisst schon, was wir meinen. Wir hatten Sprintverfolgung und Massenstart, diesmal in Annecy-le-Crabonnat am Start und auch hier wieder das ein oder andere erwähnenswerte Ergebnis. Natürlich gehen wir wieder auf alles ein, im Sprint unter anderem ein Podium für Norwegen, Frankreich und Schweden.
Ganz genau, gehen wir erstmal auf die Damen ein. Marte Olsby-Reuseland gewann erneut einen Weltcup, diesmal wie gesagt schon der Sprint vor Anaïs Bescon. Alter schützt vor Erfolg nicht, kann man da nur sagen. Und Elvira Öberg, die neue Generation auf 3 mit 2 Fehlern. Nicht mal eine Sekunde hinter Bescon ohne Fehler, das sagt wieder alles über die Laufleistung aus. Lisa-Therese Hauser wieder mit einem tollen 4. Platz. Alim Bekava war auf 6 und Hanna Sola auf 7, die beiden Belarusinnen weiterhin stark. Marie Eder auch überraschend stark, erneut in die Top 10 gelaufen und Hanna Öberg vollendet die Top 10. Gucken wir mal auf die deutschen Platzierungen. Denise Herrmann erreicht als beste Deutsche einen 14. Platz. Und dann muss man tatsächlich schon weiter nach unten gehen. Vanessa Hinz mit einem Fehler, diesmal lauftechnisch nicht so gut auf der Höhe wie letzte Woche auf Rang 27. Und dann gehen wir schon außerhalb der Top 30 mit Vanessa Vogt auf 32. Und als letzte Deutsche qualifizierte sich immerhin Anna Weidel als 59. ohne Fehler für die Verfolgung. Musste ja das letzte Wochenende aufgrund einer Erkältung absagen und ist deswegen auch lauftechnisch noch nicht auf einer Höhe gewesen.
Genau, bei den Herren hat man gesehen, dass die Norweger natürlich gut drauf sind und die Russen und Franzosen das ja zwar akzeptieren, aber auch trotzdem mitlaufen. Norwegen, Russland, Norwegen, Frankreich, Norwegen heißt es da bei den ersten fünf. Bö, Latipov, Andersen, Fillon-Maillet und Lergreit. Dahinter wieder Belarus, Anton Smolski und Emilien Jacquelin, Frankreich, Christiansen, Samuelsson und Lapshin aus Südkorea. Vervollständigen hier die Top 10. Durchaus ein durchmischtes Ergebnis und der erste Deutsche ist dann auch erst auf Platz 16 zu finden.
Ja, Philipp Navrat, einer der konstantesten oder einer der konstanteren aus deutscher Sicht definitiv. Johannes Kühn mit einem 21. Platz, ja, zweites Schießen leider diese zwei Fehler, sonst wäre das eine Top-Platzierung gewesen. Doll mit zwei Fehlern auf 24 und Philipp Horn auf 29.
Erik Klasser 26.
Genau, Erik, oh, den habe ich fast übersehen. Und Roman Rees qualifiziert sich als 47. noch für die Verfolgung. Da läuft jetzt gerade auch in letzter Zeit leider nicht alles rund. Aber ich würde sagen, gehen wir direkt in die Verfolgung zu den Damen als erstes mal wieder. Da gewann eine gewisse Elvira Öberg ihren ersten Weltcupsieg endlich. Es hat auf sich warten lassen. Es hat sich aber schon lange angedeutet. Ich würde schon sagen, seit letzter Saison. Und trotz zwei Fehler in der Verfolgung gewinnt sie hier knapp mit 4 Sekunden vor Julia Simon mit einem Fehler und Hanna Öberg auf Rang 3, also die Schwestern mitten im Doppelpodium. Marta Olsby-Reuseland trotz drei Fehlern, muss man ja sagen, auf diesem starken 4. Platz. Lisa Vitozzi kann endlich mal ein Top-Ergebnis feiern mit diesem 5. Platz. Anaïs Bescon, Lisa-Theresa Hauser, Svetlana Mironova, Kristina Retzova und Dorothea Wira endlich mal wieder in den Top 10. Genau. Guck mal auf die deutschen Platzierungen. Vanessa Hinz konnte diesmal wieder einen Top-15-Platz feiern mit diesem 15. Rang. Vanessa Vogt ebenfalls solide, konnte einiges aufholen mit zwei Fehlern auf Rang 19.
Denise Herrmann wird 38. mit 6 Fehlern. Also auch hier die Schießleistung, woran sie arbeiten muss. Weniger Fehler, und zwar 2 an der Zahl, 4 Fehler Anna Weidel. Aber die war aus einer Erkältung zurückgekommen, hast du gesagt. Genau. Glaube ich. Und deswegen auch mit der Laufform noch nicht so ganz auf 180, wie man sich das wünschen würde.
Genau, und was ich noch vergessen habe zu sagen beim Sprint natürlich, Franziska Preuß hat das Wochenende jetzt ausgelassen, handelte sich um eine Vorsichtsmaßnahme, da sie ja auf beim Treppensteigen umgeknickt ist und ja lieber ein Wochenende auslassen, anstatt ja einer langwierigeren Verletzung, wenn sie diese Weltcups mitgenommen hätte, würde ich sagen.
Ist auch nicht das erste Mal, dass hier das passiert ist. Schöne Grüße und gute Besserung an der Stelle.
Genau.
Wir gehen zur Herrenverfolgung. Da hatten wir einen Sieg von Quentin Fillon-Maillet vor Eduard Latipov und Fetle Stjostad Christiansen. Der beste Deutsche ist dann erfreulicherweise auf Platz 10, schon Erik Klasser mit einem Fehler. Philipp Navrat wird 13. mit 2 Fehlern, Benedikt Doll mit 2 Fehlern 15. Johannes Kühn 24. Philipp Horn 28. mit 3 Fehlern, Roman Rees mit 2 Fehlern 37. also deutlich weniger Schießfehler als zum Beispiel eine Denise Herrmann hat. Und auf das Abschneiden der anderen Nationen darf gerne Benny nochmal eingehen.
Ja, also grundsätzlich vielleicht erstmal als sehr erfreulich, klar, Erik Lesser konnte endlich mal sein konstantes Schießen über 4 Schießen auch halten mit nur einem Fehler. Mit diesem tollen 10. Rang wird das auch bestätigt. Und was mich auch sehr freut, Benny Doll zeigt mit Platz 15 endlich mal wieder eine solide Leistung, die er auch dann im Massenstart bestätigen konnte. Ansonsten, ja, würde ich sagen, Frankreich dominiert weiter mit ja, den Norwegern und Fillon-Maillet zeigt ein makelloses Schießen als einer der wenigen in diesem Wettbewerb.
Genau, so ist es. Am Sonntag folgte dann, ich glaube, unsere Lieblingsdisziplin, während sich Laura Dahlmeier auch leider verletzt als TV-Expert, das heißt verletzt, auch erkrankt im Hotelzimmer da niederlegte, auch da gute Besserung. Haben wir natürlich trotzdem das Massenstartrennen gesehen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Da gab es durchaus erfreuliche Ergebnisse, gerade bei den Herren, auf die kommen wir zuletzt zu sprechen. Vorher die Damen, wieder hier ein Sieg für Elvira Öberg mit 2 Fehlern. Julia Simon wird 2. und Christina Retzova sichert sich den 3. Platz auf dem Podium. Dorothea Wira, und das hat mich sehr gefreut, wird 4.
Ja, und da zeigt zumindest die Formkurve jetzt nach diesem Wochenende auch wieder nach oben. Erst 10. jetzt in der Verfolgung, jetzt 4. im Massenstart. Auch nur mit einem Fehler endlich funktioniert das Schießen bei ihr. Das war ja auch bisher das größte Problem. Ansonsten, Elvira Öberg hängt direkt den 2. Weltcupsieg in Folge dran. Insgesamt natürlich dementsprechend auch der 2. Weltcupsieg. Die Überraschung definitiv Christina Retzova auf Rang 3. Und die deutschen Platzierungen, ja, eher durchschnittlich. Denise Herrmann musste leider abreißen, beziehungsweise wollte jetzt diesen Massenstart nicht mehr mitfahren. Da handelte es sich, glaube ich, auch so ein bisschen um ja, Kompensation dieser harten Woche lieber einen Wettkampf auslassen und sich gut erholen, gerade weil sie nächste Woche, glaube ich, auch noch ein Trainingslager hat. Vanessa Hinz wurde 22. und Vanessa Vogt 24. Also alles dennoch, glaube ich, relativ im Rahmen und in Ordnung.
Genau, bei den Herren kann man da noch ein bisschen positiver klingen, auf jeden Fall. Beim Sieg von Emilien Jacquelin, der sich schon nach einigen Schießen auf den Weg macht und so ein bisschen Abstand ausbaut, sodass er sich beim dritten Schießen auch einen Fehler leisten kann und trotzdem vorne bleibt. Sieg 3,5 Sekunden vor Quentin Fillon-Maillet und Taye Bö, der das Podium komplettiert und aus deutscher Sicht sehr, sehr erfreulich sind. Ein 6. und ein 7. Platz von Johannes Kühn und Benedikt Doll. Gerade bei Doll freut es mich, weil Kühn hat ja schon einen Sprint gewonnen diese Saison. Und das ist ja ein sehr, sehr schönes Erfolgserlebnis, endlich mal zwei deutsche Herren in den Top 10 zu haben.
Genau, Johannes Kühn hat natürlich auch in der Saison durch seinen ersten Weltcupsieg im Sprint in Hochfilzen ja auch gezeigt, was er drauf hat, definitiv verdient. Jetzt auch wieder ein toller 6. Platz, da zeigt die Formkurve definitiv weiterhin nach oben, auch wenn noch nicht so ganz konstant. Und Benedikt Doll bestätigt nicht nur seinen 15. Platz in der Verfolgung, sondern ja, holt einen tollen 7. Platz, hat damit natürlich die direkte Olympia-Quali oder die Olympianorm geschafft, wenn du so willst, wenn du darauf unbedingt eingehen willst. Aber für ihn einfach sau wichtig, dass er da mal wieder in die Top 10 gelaufen ist. Und französischer Doppelsieg heißt, ja, die Franzosen haben definitiv auch den Verlust eines Martin Foucault gut überstanden und haben da auch eine starke Breite. Ansonsten Philipp Navrat wieder in seinen eigenen Gefilden auf Rang 19. Lagreit und Johannes Thienis Bö nur auf Rang 21 bzw. 20 und Erik Lesser und Roman Rees auf 27 und 28. Rees mit 2 Schießfehlern und Lesser wieder. Die letzten beiden schießen jeweils mit 2 Schießfehlern. Das wird langsam zur Häufigkeit, aber er hat ja in der Folge gezeigt, dass es da auch definitiv mal ein konstantes Schießen geben kann.
Genau so ist es. Und nach der Unterbrechung melden wir uns zurück mit dem nordischen Ski, unter anderem aus Elbflorenz. Also seid da gespannt, was da auf euch wartet. Wir melden uns gleich zurück. Bis dann.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und bevor es mit der Tour de Ski losgeht, nach Weihnachten, haben sich die Langläuferinnen und Langläufer es natürlich nicht nehmen lassen, das traditionelle Sprintwochenende in Dresden zu absolvieren, vor ja eher tristen Kulisse, aber natürlich trotzdem architektonisch sehr lohnenswert, sich das mal anzuschauen. Klare Empfehlung. Er wurde hier ganz viel Kunstschnee wieder auf den Elbwiesen ausgebreitet, sodass da die Sprintwettbewerbe ausgetragen werden konnten. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren gab es hier Sprint und Teamsprint. Da möchten wir jetzt natürlich wieder kurz drauf eingehen. Maja Dahlqvist gewinnt den Sprint vor Jonna Sundling und Anna-Maria Lampitsch aus den slowenischen Gefilden. Bei den Herren gewinnt Havard Solas Taugböhl den Sprint vor Federico Pellegrino und Lukas Chanavat. Bei den Deutschen beide Male niemand im Finale. Das sieht im Teamsprint ähnlich aus, da nur der 9. Platz bei den Damen und da sichern sich die Schwedinnen vor den US-Amerikanerinnen und den Sloweninnen den Sieg. Bei den Herren ist dann gar keine deutsche Teamstaffel am Start. Dafür gibt es einen Doppelsieg für die Norweger, bevor die Russen Platz 3 komplettieren. Italien, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Frankreich, USA und Schweden. Also hier nicht wirklich deutsche Repräsentation vorhanden in Dresden. Das ist schade, aber das sind wir aus dem Langlauf ja fast schon gewohnt und zugleich ja im Sprint noch mal schlimmer als auf den Distanzrennen.
Ja, definitiv. Und grundsätzlich aber dennoch natürlich immer schön zu schauen bei der tollen Kulisse in Dresden. Und gerade diese kurzen, knackigen Sprints, die machen doch richtig Spaß.
Durchaus richtig. Kurze, knackige Sprints. Da könnte man fast schon sagen, dass die nordischen Kombiniererinnen auch nur über 5 Kilometer am Start sind. Nur mit einem Wettbewerb dieses Mal, bevor es dann nach Val di Fiemme geht, nach Weihnachten bzw. nach Neujahr, dann schon in der ersten Januarwoche, gab es einen Wettbewerb der Kombiniererinnen auf der HS98-WM-Schanze von 1999. Gida Westvold-Hansen, wer hätte es anders erwartet, sichert sich den 5. Weltcupsieg diese Saison vor Ema Wolawczyk und Yuna Kasai aus Japan. Die deutschen Ergebnisse: Jenny Nowak auf 19, die Harsch auf 12, Svenja Wirth 20, Maria Gerber 22, Sophia Maurus 23. Das Teilnehmerfeld ist ja nicht so groß, das waren wir ja schon gewohnt aus den letzten Wochen, aber dennoch erfreulich und ich denke, da müssen wir einfach die Entwicklung abwarten.
Ja, ganz genau. Aber was da definitiv aus deutscher Sicht erfreulich ist, dass wir da 3, 4 Athletinnen haben, die da regelmäßig auch gute Leistung zeigen können und auch 2, 3 definitiv gut genug für die Top 10 oder auch mal ein Top 5 Ergebnis wären.
Genau. Am Samstag und am Sonntag waren natürlich auch wieder die Herren am Start. Gleiche Chance, doppelt so lange Langlauf. Beide Male gewinnt Jarl Magnus Rieber am Samstag vor Vinzenz Geiger, seinem Gesamtweltcup 2. vom letzten Jahr und im Moment dem Gesamtweltcup 4. Ilka Herola, der beste Läufer auf Platz 3, Johannes Lamparter auf der 4. Das ist so eine ganze Gruppe, die da hineingekommen ist, eine halbe Minute hinter Rieber. Terence Weber auf der 5, Björnstand, Akito Watabe, Julian Schmid auf der 8, Johannes Ritzek auf der 16, Manuel Feist 25 und Fabian Riesle leider nicht bis ins Ziel gekommen. Das sah dann am Sonntag allerdings schon wieder anders aus, Benni.
Ja, ganz genau. Und das war wirklich wieder ein starkes deutsches Kollektiv, wenn man das so sagen will. Magnus Rieber, okay, wieder der Dominator, der da 15 Sekunden vor Vinzenz Geiger ins Ziel lief. Aber hinter Vinzenz Geiger direkt Erik Frenzel mit einem erneuten Podium. Und Terence Weber verpasst hier um 0,4 Sekunden das Podium. Auf Rang 4 ist er damit und ja, Jens Luras Oefterbrunn nur auf 7, aber Julian Schmid mit einem konstanten Wochenende zweimal in die Top 10, jetzt auf Rang 8. Fabian Riesler auf Rang 13 letzten Endes, Johannes Ritzek leider da, wo man ihn jetzt häufiger sieht, auf Rang 19 wieder zu finden. Und ja, das waren die deutschen Platzierungen.
Genau, Johannes Lamparter beim Springen miserabel irgendwo kurz vor Platz 30, ist sensationell noch an seinem Teamkollegen Mario Seidel bis auf Platz 11 vorgelaufen. Also hier Fehler wurde wieder gut gemacht und natürlich dann auch durchaus überzeugend, was er da an den Tag legt. Der nächste Wettbewerb bei den nordischen Kombinierern ist dann, wie gesagt, in Val di Fiemme, 7., 8., 9. Januar steht er auf dem Programm, bevor es dann nach Klingenthal und dann, was mich sehr freut, nach Planitza geht.
Ja, definitiv. Da freue ich mich auch riesig drauf und ich denke, wir müssen uns da um unsere deutschen Athleten keine Sorgen machen.
Genau so ist es. Da wird weiter eine Sprungform getüftelt, in der Strecke läuft es ganz gut und damit gehen wir rüber zum Skispringen. Da hatten wir sowohl wieder Herren als auch Damen am Start, die nordischen Kombinierer nicht, sondern die Continental Cup Springer waren am Start, FIS Cup war auch, Richard Freitag ist einmal 6., einmal 9. geworden in Nordhotten, Sabrien Freund ist einmal, hilf mir weiter, 4. und
ich glaube 8. geworden.
8. Ja. geworden, genau, in Ruka war das. Die Skispringer selber waren in Engelberg am Start und da gehen wir natürlich jetzt auch drauf ein.
Ja, aber ich würde sagen, gehen wir ruhig erstmal auf die Damen ein, die ja in Ramsau waren.
Genau, okay. Ja,
ich glaube, das macht mehr Sinn. Das ist nämlich nur ein Weltcup dieses Wochenende gewesen und man hat die nationale Gruppe eingesetzt, das erste Mal. Carina Vogt, das zweite Mal sogar war das jetzt schon, ne?
Das kann nicht sein, das ist ein österreichischer Wettkampf.
Quatsch, stimmt. Carina Vogt ist so in den Weltcup gerückt. Für Luisa Görlich, die dann im COC antrat, und ja, Carina Vogt musste leider schon in der Quali abreißen mit Rang 49 und ja, verpasste damit natürlich jetzt auch den ersten Durchgang und den Hauptwettbewerb, was natürlich sehr schade ist, da sie im COC bisher sehr gute Leistungen zeigen konnte. Ist das ein Rückschlag?
Boah. Naja, nicht unbedingt. Allerdings sind 67,5 Meter in Ramsau natürlich jetzt schon eine Marke, wo man sich denkt, muss man jetzt von der Olympiasiegerin nicht sehen, aber ich finde das überhaupt nicht dramatisch, weil ja, wir wissen alle, wo sie herkommt, in welcher Krise sie steckte und da geht auch wieder was.
Ja, aber ich mache mir eben Sorgen, dass dieser Weltcup-Auftritt auch noch immer zu früh kam, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, man hätte das dann eher zum neuen Jahr hin versuchen sollen. Sie hätte sich noch ein bisschen Selbstvertrauen im COC erspringen sollen, was ja auch bis dahin gut funktioniert hat. Ich glaube, das ist auch für sie doch dann wieder ein Dämpfer, so ein kleines Stück. Auch so ein kleiner Schritt zurück vielleicht wieder für sich selber, weil sie weiß, was sie kann, weil sie auch das jetzt schon in dieser Saison im COC oft bewiesen hatte. Und vielleicht dann doch so ein kleiner Dämpfer für Selbstbewusstsein. Aber sonst in der Quali wieder sehr erfreulich, dass Katharina Althaus da auf Rang 5 landete und sonst sind auch alle Deutschen, glaube ich, qualifiziert gewesen.
Ja, da kann man sich jetzt wieder streiten, ob das dann gut oder schlecht für sie war, dass da nur ein Wettkampf war. Auf der einen Seite kann man sich da nicht ein zweites Mal beweisen, auf der anderen Seite ist es dann schnell vorbei. Viel schlimmer finde ich halt, dass der Weltcup perspektivisch einfach wieder ein Problem hat. Wir haben das Silvester-Tournament in Ljubno über den Jahreswechsel, dann sind Sapporo und Sao abgesagt, beide Male ohne Ersatz. Und dann ist vor Olympia nur noch Willingen und das ist für alle neu.
Ja.
Also das ist generell einfach wieder wettkampfmäßig absolut scheiße organisiert und wir hoffen, dass da noch Ersatz kommt. Ansonsten steht Anfang des Jahres noch Titisee Neustadt und Zakopane als mögliche Wettbewerbe bei den Männern an, aber auch da sind die Damen wieder nicht am Start. Die haben nur noch einmal Innsbruck, kurz vor Willingen, wo dann Conti Cup angeboten wird, aber ansonsten war es das halt und das kann es halt eigentlich auch echt nicht sein.
Ja, genau. Also wenn da wirklich genauso viele Weltcups wie COCs vollgesprungen werden und das dann auch noch in dem geringen Maße, das ist natürlich echt sehr bitter, gerade für Informspringerinnen wie eine Katharina Alters oder Sarah Marita Kramer, die eine hervorragende Saison bisher gesprungen sind. Dann gehen wir doch direkt auf den Weltcup ein, denn Sarah Marita Kramer baut ihre Weltcup-Führung natürlich, wie kann es auch anders sein, direkt weiter aus vor einer gewissen Katharina Althaus. Wieder einen tollen zweiten Platz eingefahren, holt jetzt wirklich en masse Podien und zeigt weiterhin eine starke Form.
Wird Gerhard Leinauers Tipp auf jeden Fall wahr, dass Marita Kramer sich das nicht mehr nehmen lässt. Wahrscheinlich Ursa Bogatay auf Platz 3, Sarah Takanashi auf der 4, Emma Klinetz, Krishna, Daniela Raschke-Stolz zu Hause punktgleich mit der davor genannten Eva Pinkenick. Wird 8. Björset aus der 9, das hat uns sehr, sehr gefreut. Die weiteren deutschen Platzierungen, Selina Freitag auf der 18, Pauline Hessler 19, Juliane Seifert 26 und im ersten Durchgang leider ausgeschieden ist Anna Rupprecht aus Degenfeld auf Rang 32.
Ja, genau, das ist ja natürlich ziemlich bitter, die letzten Winter noch als eigentlich Zweitbeste auch im Team immer gesetzt war. Aber ja, da sieht man auch einige, die im ersten Durchgang schon die Segel streichen mussten. Zum einen Chiara Kreuzer, die junge Österreicherin, die jetzt wieder leider den zweiten Durchgang verpasste. Ähnlich wie Yuki Ito, die erfahrene Japanerin und dennoch natürlich in dem Feld, es sei denen verziehen und Bing Dong holt diesmal zumindest einen Weltcup-Punkt. Die Chinesin, die ja, ich glaube, letztes Wochenende schon auf Rang 24 war und damit ihre ersten Weltcup-Punkte jemals holte für eine Chinesin, glaube ich.
Genau so ist es. Bei den Herren, die waren in Engelberg am Start, da gibt es ja traditionell parallel zum ersten Tourneespring immer noch einen Kontinentalcup. Rückenwindschanze, das haben wir besonders am Sonntag gesehen, teilweise 25 Bonuspunkte vergeben worden sind. Aber wir starten natürlich mit der Quali am Freitag. Kobayashi vor Timmy Seitz, der ein tolles Wochenende hatte, vor Jan Hörl, Johanssons doch die deutschen Platzierungen, dann Karl Geiger auf der 10, Markus Eisenbichler auf der 13, das sollte fast schon sein Highlight sein, zumindest sein zweitbestes Ergebnis, Pius Paschke auf der 20, Stefan Laie 21 punktgleich mit dem Lokalmatador Simon Ammann, Schmid 28, Wellinger 29 und ausgeschieden. Unter anderem Kevin Bickner, der wieder im Weltcup dabei ist, Clemens Muranka, die Polen im Moment sehr, sehr am Schwächeln, Andreas Schuler leider, der aufgrund der nationalen Gruppe am Start war, aber sonst weiter niemand Deutsches. Disqualifiziert Antti Aigro aufgrund des Anzugs, genau wie Andriy Faskul aus der Ukraine.
Ja, ich würde sagen, dann gehen wir direkt auf den Samstag ein, den ersten Weltcup des Wochenendes. Und da sei
erfreulich. Bei dem Piotr Jura übrigens auch nicht dabei war.
Oh, stimmt.
Den sollte man vielleicht auch noch nennen. Das ist immerhin genau, Weltmeister.
Vielleicht sogar der, über die ganze Saison bisher gesehen, der konstanteste Pole, muss man ja sogar sagen, weil er auch doch am Anfang den einen oder anderen Wettkampf verpasst hat. Karl Geiger gewinnt jedenfalls am Samstag seinen zweiten Weltcupsieg nach direkt dem ersten Weltcup der Saison in Nischni Tagil, baut damit mit dem zweiten Weltcupsieg, das zeigt nochmal, wie eng das da vorne ist, seinen Gesamtweltcup weiter aus vor Kobayashi, der nämlich auf Rang 2 landet. Also da bahnt sich in meinen Augen auch so ein gewisser Zweikampf vielleicht bei der Tournee an. Vielleicht kommt da auch noch ein Lindwig dazu oder auch eins doch plötzlich wieder aus wie ein Phönix aus der Asche. Eisei bin ich auch gespannt, aber ich glaube, der wird zur Tournee auch wieder fit sein. Aber grundsätzlich direkt dahinter, Timmy Seitz holt sein erstes Podium seit langem und Kilian Payer mit dieser verdammten Holzmedaille auf Rang 4. Ich glaube, wir hätten es ihm alle gewünscht.
Ja, und zwar nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jan Hörl, auch überzeugend. Wir haben ja so gewisserweise, ja generell auch viele Kenner der Skisportszene, haben Jan Hörl so ein bisschen als den Geheimfavoriten in Österreich gesehen. Jetzt auch hier, stärkster Österreicher vor dem eben schon angesprochenen Kamis Doch, der sich so in Richtung Tournee langsam wieder in Form robbt. Halvor Egner-Granerud im Wettkampf und diesmal auf Platz 7, Lanisek auf 8, der überzeugt langsam, nachdem es letztes Wochenende nicht ganz so gut lief, Kraft und Lindwig komplettieren die Top 10 und damit hätten wir eigentlich schon fast alle Favoriten beisammen. Die weiteren deutschen Platzierungen: Konsti Schmid auf der 12, Pius Paschke wird 21. direkt hinter Johann André Vorfang, der auch so ein bisschen sich jetzt zumindest wieder im zweiten Durchgang etabliert. Markus Eisenbichler bleibt hinter seinen Erwartungen zurück und wird punktgleich mit Stefan Laie und vor Simon Ammann 27. ausgeschieden im ersten Durchgang, unter anderem Yoshiro Kobayashi, Daiki Ito, Ulrich Wohlgenannt, der aus dem Continental Cup hochgezogen wurde. Stecker war, das hatten wir fast schon erwartet. Daniel André Tande wird leider nur 40. Andreas Wellinger nur 43. enttäuscht leider mit nur 116 Metern. Und auch Roman Kudelka ist wieder mit dabei. Platz 46 für ihn. Kubacki und Fannemehl komplettieren das Ende des Feldes und das ist ja auch eher enttäuschend. Frederik Willumstadt hat, glaube ich, einen recht guten Sprung hingelegt, wurde aber disqualifiziert.
Genau. Und was mir noch bleibt, das, was du noch nicht erwähnt hast, Daniel Tschofenik. Was ein Wochenende. Das ist übrigens am Samstag schon sein bestes Weltcup-Ergebnis insgesamt oder zumindest auch auf jeden Fall in dieser Saison. Mit diesem 17. Das
bleibt es auch tatsächlich.
Was?
Das bleibt es leider auch vorerst, weil es am Sonntag eben doch nicht reicht. Aber da kommen wir gleich
noch. Am Sonntag war es Platz 10.
Ah, natürlich. Ich habe ja auch das Rallye-Ergebnis aufgemacht.
Darauf wollte ich eingehen. Also er holt erst am Samstag das beste Weltcup-Ergebnis überhaupt, glaube ich, und verbessert das dann am direkt nächsten Tag mit dem Top-10-Platz auf diesem 10. Platz mit einem echt Hammersprung. Und da wächst wirklich ein Talent im Rücken auch von einem Stefan Kraft und einem Jan Hörl heran, der dieses ja unfassbar starke österreichische Team auch top ergänzt. Und ich denke, mit Österreich kann man auch definitiv rechnen in Teamwettbewerben.
Ja, schon. Also ich will ihn jetzt nicht jetzt schon über den Klee loben, aber er ist auf einem guten Weg und ich bin gespannt, wie viele Top-10-Ergebnisse das diese Saison noch gibt. Unter dem Vorbehalt, dass ich mich jetzt natürlich wieder komplett ins Ausrede. Aber ja, genau. Sorry, dass ich das eben so durcheinander geworfen habe. Aber wir können ja vielleicht gerne gleich aufs Quali-Ergebnis eingehen. Am Sonntag wird er eben 22. in der Quali. Und das verspricht eben schon eine gute Perspektive für den Wettbewerb. Allerdings lagen meine Augen dann eher auf dem Zweitplatzierten der Qualifikation am Sonntag, ehrlich gesagt. Kilian Payer hoffte weiterhin auf ein Podium, nachdem er ja in Innsbruck damals seine WM-Medaille gewonnen hatte und seitdem ja weiterhin vergeblich um Podium kämpft. Jojo Kobayashi gewinnt die Quali vor Payer und Stoch. Markus Eisenbichler wird Vierter, höre und staune. Karl Geiger 5., Stefan Kraft 6., Hörl Sadreev aus Russland wird 8. in der Qualifikation und Konsti Schmid toller 10.
Ja, ganz genau. Und die Quali, erstmal sehr erfreulich. Und der Wettkampf, der Wettbewerb war dann grundsätzlich, glaube ich, am Sonntag auch in der Breite definitiv erfreulicher als am Samstag noch. Denn am Samstag verpasste ja auch Andi Wellinger zum Beispiel noch den zweiten Durchgang, ähnlich wie Markus Eisenbichler. Nee, Markus Eisenbichler war in Punkten, ne? Am Samstag.
Am Samstag müsste er in Punkten gewesen
sein. Ja, stimmt, ich glaube 24.
oder so. Ein bisschen anders aus.
Am Sonntag verpasste er dann wiederum den zweiten Durchgang, vielleicht auch mit dem schlechtesten Wind unter Umständen. Und zudem zeigt sich diese Wochenende ja auch, er kommt so richtig mit dieser Schanze in Engelberg nicht zurecht, wie aber so einige. Also Daniel André Tande beschwerte sich dann auch nach seinem Wettbewerb, nach seinem ersten Sprung, muss man ja schon sagen, weil der ebenfalls, glaube ich, sogar den Wettbewerb verpasste am Sonntag. Ja, tatsächlich. Und ja, ansonsten, wenn man auf das Podium aber guckt, Top 3, Kobayashi, Geiger, Lindwig. Diesmal Kobayashi vor Geiger, aber grundsätzlich kann man sich, glaube ich, darauf einigen, dass diese Top 3 auch definitiv die Favoriten für die Tournee sein werden.
Ja, auf jeden Fall, da denke ich auch. Kilian Payer wird, wenn es gut läuft, mal am Podium mitspringen. Den kann man da, glaube ich, rausstreichen, was den Gesamtsieg angeht. Kamis doch Platz 16. Ob das jetzt die Tournee-Generalprobe ist, die er sich wünscht hat? Wahrscheinlich schon, weil dann ist er wieder so ein bisschen aus der Deckung und kann dann wieder emporkommen. Aber wer weiß, was passiert. Jewgeni Klimov war sehr überzeugend am Sonntag mit Platz 5, Halvor Jöckner-Krenrud auf Platz 6. Mit dem muss man ja trotzdem immer rechnen, gerade wenn man im ersten Durchgang 122 und im zweiten 138,5 springt. Ja. Wenn er zwei von denen runterbringt, dann wisst ihr, wo der am Ende steht. Anze Danisek auf der 7, Daniel Huber auf der 8, leider im Wettkampf übrigens nicht dabei. Simon Ammann beim vielleicht letzten Heimweltcup, den er bestreitet, leider schon in der Qualifikation ausgeschieden. Pius Paschke wird im Wettbewerb 9. vor dem eben schon angesprochenen Daniel Tschofenik. Konstantin Schmid wird 11. Andreas Wellinger 18., Stefan Laie 25. und wie gesagt, leider schon angesprochen, Markus Eisenbichler nur mit Platz 35.
Genau, also vielleicht nochmal kurz auf die Schweizer einzugehen, die ja am Samstag alle übrigens im zweiten Durchgang dabei waren. Das war natürlich sehr erfreulich, auch für den Engelberg generell. Und grundsätzlich muss man auch sagen, Andreas Wellinger kommt auch mit einem Rückschlag immer wieder besser zurecht. Der fällt dann halt mal vielleicht einen Wettbewerb am Wochenende schon im ersten Durchgang raus, aber holt dann am nächsten Tag direkt souverän wieder Weltcup-Punkte, jetzt zum Beispiel mit diesem 18. Platz. Das zeigt vielleicht auch dieses wiedergefundene Selbstverständnis, mit Rückschlägen umzugehen, was letzte Saison so ein bisschen gefehlt hat vielleicht.
Genau, im Gesamtweltcup wirkt sich das Wochenende in den Top 3 nur so ein bisschen aus. Also Halvor Eichner-Kreinerud gewinnt ein bisschen dazu. So ab Platz 5 ergeben sich so ein paar Veränderungen. Ab Platz 5, also Kraft, Lindwig, Eisenbichler, Kilian Payer, Cene Preutz, Jan Höll, Kamil Stoch klettert nach oben, Robert Johansson stürzt so ein bisschen ab, gerade aufgrund des Sonntages. Paschke und Schmied jetzt auf 14 und 15 im Gesamtweltcup gehen an Vorfang vorbei. Das ist sehr, sehr erfreulich. Laie und Wellinger auf 21 und 22. So also der Stand vor der Vier-Schanzentournee, die dann auf uns wartet. Und zwar natürlich mit der Reihenfolge Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen. Und danach bleibt es im Bischofshofen der Wettbewerb. Lasst uns doch gerne mal irgendwie auf den Social Media Plattformen Twitter und Instagram @onthepitch_pod eure Tipps für die Vier-Schanzentournee. Da, was glaubt ihr? Wer überzeugt, wer kann vielleicht für die ein oder andere Überraschung sorgen? Das muss jetzt nicht unbedingt der Tourneesieg sein, aber zumindest ein Tagespodium oder so. Klimov, Willumstadt, Payer. Wer weiß, was euch da so erwartet. Also lasst uns einfach mal Rückmeldung da, das wäre sehr schön. Und natürlich werden wir das dann auch dementsprechend begleiten. Wieder steht noch nicht ganz fest, aber die ein oder andere Sonderfolge ist vorgenommen. Wir sind zusammen on Tour, also vielleicht könnte das funktionieren. Natürlich erfahrt ihr es dort auf Social Media oder auch halt, wenn die Folge dann in eurem Podcast-Feed des Vertrauens aufploppt. Benni, ich denke, wir haben den Wintersportblock ganz gut abgearbeitet, ja, und würden dann natürlich nach der Unterbrechung noch auf die beiden Bundesligaspieltage zu sprechen kommen, außer du hast jetzt noch irgendwas aus dem Wintersport.
Nö, ich denke, wir sind gut gewappnet, auch für die anstehende Vierschanzentournee. Wir freuen uns jetzt, dass wir uns vielleicht auch in den nächsten Tagen so ein bisschen eher auf Darts konzentrieren können. Und ich denke, wir können jetzt auf die Bundesliga gleich gehen nach der Pause. Bis gleich.
Genau so ist es. Bis gleich.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns mit dem Fußball wieder. Ja, es standen der 18. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga an, in der ersten Bundesliga der 16. und der 17. und damit der Schluss der Rückrunde. Aber wir müssen eigentlich ganz zu Beginn auf ein Ereignis in der dritten Bundesliga eingehen. Nicht unbedingt, dass Sascha Mölders seinen Vertrag jetzt wirklich aberkannt bekommen hat vom 1860 München, sondern gestern wurde das Spiel in Duisburg unterbrochen, weil ein Spieler rassistisch beleidigt wurde. Ja. Fickt euch Nazis raus. Tschüss.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Also ich glaube, die Verantwortlichen haben gut reagiert, haben das Spiel, die Spieler sind dann nach diesem Vorfall erstmal alle in die Kabine gegangen, man hat beraten, wie es weiterging und letzten Endes hat man sich entschieden, das Spiel nicht weiter spielen zu lassen direkt. Und in meinen Augen die richtige Entscheidung, was ich auch sehr toll finde beim Thema, auch wenn ich das Wort teilweise auch in Zusammenhängen höre, wo ich es nicht hören will, die Solidarität der Fans, die tatsächlich auch diesen Täter identifiziert haben. Und so wurde eben der Täter dann auch gefunden. Das ist schon mal sehr erfreulich. Und ich finde, das ist auch ein richtiges Zeichen, dass eben der Großteil der Gesellschaft eben nicht für Rassismus steht, sondern aktiv auch sich gegen Rassismus aussprechen kann und auch eingreifen kann, wenn in dem Umfeld tatsächlich so eine Tat passiert.
Absolut, so ist es. Er wurde dann, also die Security wurde auf ihn aufmerksam gemacht und ja, dann hat der Stadionsprecher Schrei nach Liebe gespielt.
Geschrien.
Und die Mannschaften haben sich geschrien vielleicht auch. Und die Mannschaften haben sich eben dafür entschlossen, das Spiel abzubrechen. Das ist deswegen besonders, auch vor allem, weil es ein Novum im deutschen Profifußball ist. Das haben wir vorher noch nie gehabt und hoffen, dass es auch nie wieder dazu kommen muss. Und das nicht, weil sich nicht Leute dazu entschließen, diesen Entschluss zu fassen, sondern weil es das Anliegen dazu nicht gibt. Das ist ein entscheidender Unterschied dabei. Ja, aber kommen wir zum sportlichen Geschehen. Das Spiel war übrigens bisher ohne Tore gewesen. Das nur am Rande. Ja, ich würde sagen, wir beginnen kurz mit der zweiten Liga, nur die Ergebnisse kurz des Wochenendes, bevor wir dann auf die erste Liga zu sprechen kommen. Da gab es einmal ganz zu Beginn einen Rückschlag für den Spitzenreiter. FC St. Pauli verliert nach dem Sieg über Schalke gegen die Kieler. Und die wiederum steigen jetzt auf Platz 12 in der Tabelle auf. Sandhausen gewinnt auswärts in Düsseldorf und ja, springt auf den Relegationsplatz. Paderborn gegen Heidenheim 1:2. Ingolstadt gegen Dresden 3:0 gewinnt hier Ingolstadt gegen den Aufsteiger. Hamburg und Schalke trennen sich 1:1. Da sagt bestimmt Benni gleich noch ein Wort zu. KSC gegen Hansa Rostock auch unentschieden 2:2. Hannover, Werder Bremen 1:4. Unterliegen die Hannoveraner und stürzen damit auf Platz 15. Die Bremer steigen auf Platz 7. Jan Regensburg, der Verein, der ja mal auf Platz 1 stand und zwar gar nicht mit wenig Abstand, verliert gegen Darmstadt 98 0:2 und steht jetzt auf Tabellenplatz 8. Aber zum Spiel Blau-Weiß gegen Blau-Weiß, Hamburg gegen Schalke, Benni, 1:1.
Genau, also das Spiel, das steht eigentlich wirklich perfekt für diese spannende Saison bisher. Nur mal vorher, um auf die Tabelle einzugehen, wenn man von Platz 3 auf Platz 9 immer noch 3 Punkte Unterschied sieht, dann kann man, glaube ich, sagen, dass es eine spannende Ausgangslage nach dieser Hinrunde ist. Und ja, Schalke-Hamburg, da ging es zwischen Platz 3 und Platz 4 und ging es um diesen dritten Platz. Und bei einem Unentschieden würde eben Hamburg letzten Endes diesen dritten Platz nach der Hinrunde besetzen. So war es letzten Endes auch 1:1 durch ein sehr frühes Tor nach, glaube ich, 75 Sekunden oder so, nach einer Flanke. Dann das 1:0 für den HSV, kurz am Anfang Schalke eben im Tiefschlaf. Und Schalke spielte sich da raus. Schalke spielte sich in einen Rausch, auch ohne Bülter, auch ohne Terodde. Letzten Endes die Statistiken, auch Schalke mit 28 Schüssen und Hamburg mit nur 8. Und Schalke traf dann zumindest noch kurz vor Schluss zum wichtigen 1:1. Und somit sind Platz 3, 4, 5 und 6 punktgleich bei 30 Punkten. Und Schalke ist auf diesem vierten Platz punktgleich mit dem dritten. Also da geht was nach vorne. Und dadurch, dass St. Pauli eben auch die Führung nicht ausbauen konnte, hat St. Pauli jetzt 36 Punkte, Darmstadt 35, konnte aufholen auf einen Punkt. Und ja, dahinter auf Rang 3 sind es 5 Punkte auf Platz 2. Ich denke, der Vorsprung, der geht auch noch klar.
Dass auch immer noch Darmstadt da oben steht, ist so krank. Naja, gut. Ja, wir drücken die Daumen für unsere hessische Mannschaft. Vielleicht wird den großen Namen in der zweiten Liga ja doch noch einmal die Butter vom Brot genommen. Und ja, Darmstadt darf wieder einmal in die erste Liga, diesmal aber ohne Dominik Strohengel. Und das ist der perfekte Übergang, um in die erste Bundesliga zu kommen. Der 16. Spieltag unter der Woche, Dienstag und Mittwoch. Er musste aber mal nicht überlegen, welche Plattform überträgt oder vielleicht schon, aber es war immer die gleiche, nämlich Sky. Genau, 4 Spiele am Dienstag, 5 am Mittwoch. Zuerst die Dienstagsspiele, relativ kurz abgefrühstückt, denke ich mal. Bayern München gewinnt in Stuttgart 0:5. Wolfsburg gegen Köln und Wolfsburg ja mit zum Rückschlag, das sind sie ja gewohnt, so ein bisschen auf dem Weg nach unten, nur noch auf Platz 11. Köln gewinnt und steigt auf Platz 10. Mainz gewinnt gegen eine miserable Hertha 4:0 und Arminia Bielefeld gewinnt zu Hause gegen den VfL Bochum 2:0 und das ist ein wichtiger Sieg gegen einen, ja, vielleicht doch noch Konkurrenten, je nachdem wie tief sie fallen, aber auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, 3 wichtige Punkte, um irgendwie Anschluss an den Relegationsplatz zu halten.
Ja, definitiv. Und wie wir nachher auch sehen werden, holt Bielefeld 2 Siege in Folge. Ich glaube, von diesen beiden Spieltagen hätten wir das nicht so gesehen. Aber grundsätzlich.
Ist das nicht schön, dass wir das zusammen in einer Folge haben, dass ich jetzt hier im Zoom-Raum mit Schüko Arena im Hintergrund 2 Bielefelder Siege bejubeln kann? Ist das nicht schön?
Herrlich. Ja. Gehen wir auf Mittwoch ein. in dem von den Teams her würde ich schon sagen, Top-Spiel zwischen Gladbach und Frankfurt. Beide blieben bisher, glaube ich, vor diesem Spieltag noch unter ihren Möglichkeiten. Und Gladbach muss aufpassen, dass die nicht weiter da unten reinfallen. Verlieren hier 2-3 gegen die Eintracht. Und Eintracht ist damit weiter auf Kurs in Richtung internationalem Geschäft nach dieser Hinrunde. Leverkusen trennt sich von Hoffenheim mit 2-2, bleibt aber damit weiter vorne dabei, ebenfalls wie Hoffenheim. Dortmund besiegt Greuther Fürth deutlich mit 3-0. Union und Freiburg teilen sich ebenfalls die Punkte 0-0. Und Leipzig lässt weiterhin federn, nur einen Punkt gegen Augsburg. Und das wird auch am Wochenende nicht besser, weil die trafen nämlich auf Arminia Bielefeld.
Genau, so ist es. Leipzig hier mit dem einzigen Punkt aus dieser Woche, das ist natürlich echt miserabel. Augsburg mit einem Punkt, der sie im Schluss jetzt, kann man sagen, irgendwie auf dem Relegationsplatz hält. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Wir sind nämlich schon beim 17. Spieltag damit angekommen. Augsburg, Gott sei Dank, wieder mit einem Punkt aus ihrer Sicht, aber gegen Greuther Fürth. Greuther Fürth immerhin jetzt mit 5 Punkten. Das hätte man ja fast nicht erwartet nach dieser Hinrunde. Also im Vergleich mit Tasmania Berlin ein bisschen aufgeholt mit minus 36 Tordifferenz. Aber wir rollen den Spieltag gerne wieder von Beginn an auf. Und zwar Freitagabend bei München gewohnt hoch gegen Wolfsburg 4-0. Am Samstagnachmittag dann im Rhein-Main-Derby Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 und 1-0 für die Frankfurter, die sich jetzt hier in die Conference League spielen. Müsste das sein, genau. Hoffenheim gegen Gladbach 1-1. Hoffenheim verliert dadurch quasi 2 Punkte im Kampf um die Champions League, aber die Saison ist noch lang. Gladbach hingegen ja fast schon einen wichtigen Punkt für den Abstiegskampf, oder?
Ja, aber die Umstände zeigen natürlich wieder, dass das absolut verhinderbar war. Also wieder verliert man wichtige Punkte gegen Ende, diesmal in der Nachspielzeit durch Akpoguma in der 91. Minute und die 3 Punkte wären so wichtig gewesen, um sich davon unten weiter abzugrenzen. Aber ja, die Leistung war dann doch schon besser als, also finde ich, als in den Vorspielen. Wir hoffen, also beziehungsweise hoffe ich auf jeden Fall, dass sich Gladbach weiter da stabilisiert, weil niemand will, glaube ich, dass Gladbach da wirklich um den Klassenerhalt bangen muss.
Das schon, aber nicht, dass sie absteigen.
Okay. Hätte ich nie gedacht, aber okay.
Die Gladbacher haben in den letzten Jahren, also jetzt nicht in direkter Vergangenheit, aber davor schon gezeigt, dass man mit ihnen im Abstiegskampf durchaus rechnen kann. Also
das ist aber 10 Jahre
natürlich
her.
Natürlich könnte es jetzt, ja, aber ist immerhin mal passiert. So, und das nicht nur einmal. Aber egal, wir werden sehen, wohin der Weg geht. Wir werden es natürlich weiter begleiten. Ob sie noch am VfL Bochum vorbeikommen, einem sehr guten Aufsteiger, der diesmal einen kleinen Rückschlag erlitt, gegen Union Berlin, die auch endlich mal wieder einen Sieg gebrauchen konnten, glaube ich. 1-0 heißt es da an der Kastropper Straße. Fürth gegen Augsburg 0-0, haben wir schon besprochen. Im abendlichen Topspiel schlägt Hertha BSC Berlin Borussia Dortmund 3-2. Und ich frage mich echt, warum stellt man überhaupt noch den Anspruch daran, irgendwie die Bayern zu kriegen? Es funktioniert nicht. Herzlichen Glückwunsch FC Bayern zum Meistertitel. Das habe ich, glaube ich, vor 4 Wochen schon gesagt. Dieser Abend war wieder einmal ein Beweis dafür, dass es keinen anderen geben kann als den Rekordmeister, der auch dieses Mal die Schale holt.
Ja, vor allem sind das jetzt schon 9 Punkte. Ne? Also zuvor konnte man noch sagen, ja, 4 Punkte, ja, komm, sind ja nur 6 Punkte, 7 Punkte. Aber jetzt sind es schon wirklich 3 Siege so gesehen, die Dortmund auf dem FC Bayern fehlen. Und ich sehe jetzt Bayern auch nicht unbedingt nochmal 3-4 Mal in der Rückrunde verlieren, bin ich ehrlich. Und wenn, dann wäre es schon eine große Überraschung. Und selbst wenn das passiert, sehe ich Dortmund nicht 3-4 Spiele mehr gewinnen als die Bayern in der Rückrunde.
Und wir haben das berühmte Winterloch, gerade personell bei den Bayern, tatsächlich im Moment, und das machen sie, sie gewinnen 4-0, sie gewinnen 5-0, sie gewinnen immer ganz hoch. Und da kann man eigentlich nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen in Dortmund. Für Taifun Korkut ist das natürlich ein Erfolg. Hertha springt auf Platz 11 und damit so ein bisschen da unten raus. Aber wenn man sich mal anguckt, dass Bochum genauso nah an der Champions League ist wie Dortmund an den Bayern, sieht man auch, wie eng das da im Mittelfeld ist. Von daher muss man sich da nicht drüber wundern. Und wer weiß, vielleicht springt Arminia Bielefeld da noch mit rein. Denn die gewinnen tatsächlich in Leipzig mit Toren von Yanni Serra unter anderem, der das erste Mal überhaupt in der Bundesliga trifft. Das ist ganz wichtig, dass Frank Kramer weiterhin auf ihn vertraut und ihn zusammen mit Krüger in die Startelf stellt. Wird direkt nach seinem Tor ausgewechselt gegen Fabian Klos. Der erhält wiederum nach 10 Minuten eine gelbe Karte, die vom VAR in eine rote Karte umgemünzt wird. Alle Arminia-Fans dachten sich, scheiße, das ist RB Leipzig, die haben gegen Man City gewonnen, die drehen das Ding noch. Nein, Arminia schießt noch das 2:0 und holt sich 3 Punkte in Leipzig ab und steht damit jetzt 1 Punkt hinter so Stuttgart auf Platz 17 weiterhin. Überwintert aber mit Anschluss an die Relegationsplätze durchaus mit Ambitionen nach vorne, eben weil man sich in dieser Woche 6 Punkte sichert. Und Stuttgart am Sonntag 1:0 in Köln verliert, weil Modest das Tor macht. Ganz, ganz wichtig für die Bielefelder.
Ja, definitiv, hätte auch niemand erwartet, aber bei aller Euphorie muss man dennoch sagen, die Winterpause kommt zu einem scheiß Zeitpunkt.
Das ist richtig.
Und man hat eben jetzt bei aller Euphorie auch keinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze, sondern man steht auch immer noch auf diesem Abstiegsplatz. Heißt, es bleibt dabei, man muss nicht nur unbedingt so viele Punkte holen wie in der Hinrunde, sondern man muss in der Rückrunde wahrscheinlich zwingend mehr Punkte holen als in dieser Hinrunde. Ich denke, diese 35-40-Punkte-Marke, die sollte man dann schon knacken, um definitiv den Klassenerhalt sicher zu schaffen. Und das wird definitiv noch eine Herausforderung, 24 Punkte da in dieser Runde zu holen.
Genau. Ich hoffe aber einfach nur, dass wir jetzt mit den 3 Punkten in Leipzig so ein bisschen die Versäumnisse der letzten Wochen wettmachen konnten, weil man mit denen eben nicht gerechnet hat. Aber wenn man sich die nächsten Wochen anschaut, bei denen wir unter anderem dann gegen Freiburg spielen müssen, das wird schon auch nochmal wild. Und da reicht es halt nicht, gegen Fürth zu gewinnen, gegen die wir übrigens in der Hinrunde auch nicht gewonnen haben.
Das ist richtig.
Der Weg wird weiter. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir den Klassenerhalt sicher haben, weil wir stehen immer noch auf Platz 17.
Nee, ich wollte nur so ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, weil die Umstände sind natürlich.
Das mache ich auch nur, weil wir gegen Leipzig gewonnen haben, nicht weil wir Bochum besiegt haben.
Genau, ja. Aber wir können, glaube ich, zum Sonntag gehen, um den Spieltag dann doch noch zu beenden. Denn von den Platzierungen her Topspiel, muss man ja sagen, SC Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen gewinnt. Nicht Bayern 04 Leverkusen, sondern gewinnt der SC Freiburg. Man hat mittendrin in dieser Saison von ein paar Spielen noch gedacht, okay, jetzt fallen sie so langsam ein Stück runter, da geht so ein bisschen Stabilität verloren, nix da. Dann besiegt den Tabellenvierten Leverkusen einen Platz hinter ihnen wird jetzt wieder Dritter. Zuvor war man noch hinter Leverkusen, jetzt mal wieder vor Leverkusen und auf diesem dritten Rang weiterhin nur 5 Punkte entfernt von Dortmund.
Ja, ich frage mich echt nur, ob ich Freiburg wirklich in der Champions League haben will. Also dann können wir ja nicht sagen, dass es zwangsläufig nächstes Jahr besser läuft als dieses Jahr.
Ich will auch noch nicht über Freiburg. Ich will auch noch nicht über Freiburg Champions League reden. Das ist oft genug passiert, dass da vorne ein Team dabei ist, was dann noch abgesackt ist. Ich glaube, die werden sich dann auch so auf 6-7 einpendeln. Das ist erfreulich genug. Wenn sie international spielen, wäre das natürlich ein Riesending und da würde ich mich dann auch für freuen. Ob das unbedingt direkt von 0 auf 100 Champions League sein muss und ob das wirklich förderlich ist und ob wir das so wollen. Weiß ich nicht.
Gerade mit Blick auf die 5-Jahres-Wertung hätte dann aber gerade Leipzig noch einen langen Weg vor sich diese Saison.
Definitiv. Also Leipzig dann als Team zu sehen, das dann noch in die Champions League kommt, da hat Tedesco einen riesen Job vor sich. Ich denke, man muss aber auch mal die Kirche im Dorf lassen und man kann nach 9 Tagen im Amt nicht unbedingt eine eigene Spielphilosophie sehen. Da sehe ich ja jetzt schon wieder Fans draufgehen, ja, unter Tedesco funktioniert es genauso wenig. Abwarten, was der da in. Lass ihm erstmal die Winterpause Zeit, was er da vielleicht auch entwickeln kann mit den Spielern. Ich halte dennoch große Stücke auf ihn und bin gespannt, was da in der Rückrunde geht. Hab auch kein Problem damit, wenn es Leipzig nicht ins internationale Geschäft schafft. Also.
Das ist richtig. Aber dann gibt es auch wieder Kaderveränderungen.
Ja, klar. Weil. Leipzig hat eben kein Problem mit finanziellen Mitteln. Heißt, selbst wenn man jetzt das internationale Geschäft verpassen sollte, was ich auch immer noch nicht sehe, wird es da den einen oder anderen Transfer noch geben.
Genau, so ist es. Wir werden sehen, wo sie am Ende landen. Auf jeden Fall ist die Rückrunde jetzt vor uns, die Hinrunde zu Ende. Eine spannende Bundesliga-Rückrunde mit einem sehr, sehr überraschenden Drittplatzierten, mit einem spannenden Abstiegskampf und einem sehr engen Mittelfeld. Also da bleibt es spannend in der Rückrunde. Genauso wie in den nächsten Wochen generell im Sport. Weiterhin natürlich montags für euch die Wochenrückblicke. Aber natürlich wünschen wir euch jetzt erstmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, behütet und gehabt euch wohl. Heute hört ihr uns noch in der Darts-Sonderfolge, ansonsten über Weihnachten natürlich auch am 24. hat Benny schon angesprochen. das war's von uns. Bleibt gesund, genießt die Feiertage und macht's gut.
Genau, wir hören uns. Vor lauter Drama und vor lauter zwei Bielefeld-Siegen hat David übrigens noch ein Spiel vergessen. Köln besiegt Stuttgart. Stuttgart bleibt unten drin.
Habe ich schon gesagt.
Ach so, okay. Jedenfalls wünsche ich auch euch schöne Weihnachten, falls ihr unsere Darts-Folgen nicht hört. Denn ich freue mich auf eine tolle Darts-WM mit David und mit euch. Da wird es noch zu einigen Top-Spielen kommen. Und hört nachher trotzdem gerne rein in die Folge, denn es ist schon einiges passiert. Und damit bis nächsten Montag in eine leicht abgespeckte Folge, weil dann natürlich nicht so viel passiert ist nach den Weihnachtsfeiertagen. Aber wir hören uns. Bis dann. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.